meines Erscheins und meiner Taten kennt. Wird nach Verlassen des Körpers nicht wieder in der materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich, o Arjuna. Erläuterung: Wie der Herr aus seinem transzendentalen Reich herabsteigt, wurde schon im 6. Vers erklärt. Wer die Wahrheit des Erscheins der Persönlichkeit Gottes versteht, ist bereits aus der materiellen Knechtschaft befreit und kehrt daher sogleich nach Verlassen seines gegenwärtigen materiellen Körpers in das Königreich Gottes zurück. Es ist für das Lebewesen keineswegs leicht, sich aus der materiellen Gefangenschaft zu befreien. Die Unpersönlichkeitsphilosophen und die Yogis erreichen Befreiung nur nach vielen Schwierigkeiten und nach vielen, vielen Geburten. Aber selbst dann ist die Befreiung, die sie erreichen, sie gehen in das unpersönliche Brahma-Jyoti des Herrn ein, nur unvollständig. Und dazu besteht die Gefahr, dass sie wieder in die materielle Welt zurückkehren. Wird also von dem Hauptziel, einem der Hauptziel des indischen Denkens des spirituellen indischen Denkens gesprochen, nämlich dem Konzept von Moksha oder Befreiung vom materiellen Dasein. Der Westen hat ein groß angelegtes Konzept von Verstrickung ins materielle Dasein, indem man den zahlreichen Begehren und Begierden nachgeht. Aber hier wird davon gesprochen, wie man aus der materiellen Welt heraus in die spirituelle Welt zurückkehrt. Der Gottgeweihte hingegen gelangt einfach, indem er die transzendentale Natur des Körpers und der Taten des Herrn versteht, nach Verlassen des materiellen Körpers in das Reich des Herrn und ist nicht der Gefahr ausgeliefert, wieder in die materielle Welt zurückzukehren zu müssen. In der Brahma Samhita heißt es, dass der Herr sich in zahllosen Formen und Inkarnationen manifestiert. Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam. Obwohl es unzählige transzendentale Formen gibt, sind sie alle ein und dieselbe höchste Persönlichkeit Gottes. Man muss diese Tatsache mit Überzeugung verstehen, obwohl sie weltlichen Gelehrten und empirischen Philosophen unbegreiflich ist. In den Veden, Purusha Bodhini Upanishad, heißt es: Eko Deva Nitya Lilanudakto Bhaktavyapi Rityantaratma. Der eine Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, pflegt in seinen unbegrenzt vielen transzendentalen Formen, mit seinen unvermischten Geweihten, ewiglich Beziehungen des liebevollen Austausches. Diese Aussage der Veden wird in dem vorliegenden Vers der Gita vom Herrn persönlich bestätigt. Wer diese Wahrheit aufgrund der Autorität der Veden und der höchsten Persönlichkeit Gottes akzeptiert und seine Zeit nicht mit philosophischen Spekulationen verschwendet, erreicht die höchste Vollkommenheit der Befreiung. Indem man diese Wahrheit einfach mit Glauben akzeptiert, kann man ohne Zweifel Befreiung erlangen. Hier findet der vedische Aphorismus Tatvam Asi seine wirkliche Anwendung. Jeder, der versteht, dass Sri Krishna der Höchste ist und zu ihm sagt, du bist das höchste Brahman, die Persönlichkeit Gottes, ist mit Sicherheit augenblicklich befreit und folglich ist es ihm garantiert, in die transzendentale Gemeinschaft des Herrn zu gelangen. Das sollten wir, finde ich, mal praktizieren. Also wenn man das sagt, ist man mit Sicherheit augenblicklich befreit. Mal sehen, ob es wirkt. Du bist das höchste Brahman.
Du bist das höchste Brahman.
Die Persönlichkeit Gottes.
Die Persönlichkeit Gottes.
Meinen wir auch Krishna bezogen, nicht? So, spürt ihr schon was? Mit anderen Worten, solch ein gläubiger Geweihter des Herrn erreicht die Vollkommenheit. Das wird durch die folgende vedische Aussage bestätigt: Tameva viditvati mrityum eti Nanyapanta Vidyate Janaya. Sehr bekannt. Sehr bekannt ist das der Shvetashvatara Upanishad. Man kann die vollkommene Stufe der Befreiung von Geburt und Tod erreichen, indem man einfach den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, kennt. Es gibt keinen anderen Weg, diese Vollkommenheit zu erlangen. Dass es keinen anderen Weg gibt, bedeutet, dass sich jeder, der Krishna nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes kennt, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet und folglich nicht Erlösung erlangen kann, einfach indem er sozusagen an der Außenseite des Honigglases leckt. Das heißt, indem er die Bhagavad Gita im Licht weltlicher Gelehrsamkeit interpretiert. Solche empirischen Philosophen mögen in der materiellen Welt sehr wichtige Rollen spielen, doch das macht sie noch lange nicht geeignet, Befreiung zu erlangen. Solch hochmütige weltliche Gelehrte müssen auf die grundlose Barmherzigkeit eines Gottgeweihten warten. Man sollte daher Krishna-Bewusstsein mit Glauben und Wissen kultivieren und auf diese Weise die Vollkommenheit erreichen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare.
Dieser Text ist ein ganz wichtiger Text für das Verstehen von Sri Krishna. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass Sri Krishna jenseits der Reichweite von dem materiellen Intellekt und den Sinnen ist. Ta Sri Krishna Namadi Namhavet Grayam Indriyai. Die materiellen Sinne, auch die materiellen Emotionen, können Krishna niemals verstehen. Unsere Werkzeuge, die wir in dieser Welt benutzen, um zu einem Verständnis zu kommen, sind also nicht ausreichend oder geeignet, um zu einem Verständnis von der Transzendenz zu kommen. In unserer Familie hatten wir einmal ein Hausmädchen eingestellt, aus Lappland, und dieses Hausmädchen kannte sich überhaupt nicht mit den westlichen Gerätschaften aus. Sie konnte zum Beispiel nicht den Mixer anstellen oder betätigen, der nötig war, um Äpfel zu zerkleinern und Kartoffeln zu schälen, und die Teller in der Waschmaschine, der Tellerwaschmaschine zu waschen. Also es war ein, und schließlich fragte meine Verwandte, es war nicht mein direkter Haushalt, sondern so die Verwandtschaft, was kannst du denn? Und da sagte das Haus, das Mädchen aus Lappland, Rentiere melken. Das konnte sie nicht in Deutschland anwenden, weil es keine Rentiere gab und so weiter. Nicht? Genauso sind unsere Fähigkeiten, die wir uns in dieser Welt, dem Lappland des Universums, angeeignet haben, nicht geeignet oder sogar von Nutzen, um spirituelle Themen zu verstehen. Das hat Prabhupada in dem letzten Teil seiner Erläuterung erwähnt. Wir müssen einen anderen Vorgang erwähnen, anwenden, nämlich den Vorgang, den Krishna selber gibt, um sich zu verstehen. Bhaktyamang abhijanati javanya shashmi tatvada. Krishna erklärt, wie man in das Königreich Gottes Einlass finden kann. Er sagt, durch Bhakti allein kann man in diesen Ort jenseits unserer Wahrnehmung Einlass finden. Nur so kann man das transzendentale Geheimnis verstehen. Nun, heute und auch morgen und übermorgen werden wir eines dieser machtvollen Vorgänge des Bhakti-Yogas praktizieren, mit dem Wunsch, Krishna näher zu kommen und zu verstehen. Dieses ganze Festival, was wir heute sozusagen beginnen werden und dann über 2 Tage feiern möchten, ist ein Festival, in dem die Vorgänge der Bhakti ausgeübt werden. Vorgänge, machtvolle Vorgänge, durch die wir Krishna näher kommen können. Hier in diesem Text wird eines dieser Vorgänge erwähnt. Ich möchte es gerne in Deutsch noch einmal vorlesen. Und zwar, wer die transzendentale Natur meines Erscheins und meiner Taten kennt, das heißt, über Krishna hören, nicht über seine transzendentale Natur und seine Taten, wer das tut, wird nach Verlassen des Körpers, das wird uns allen begegnen. Wir werden auf unserem Sterbebett liegen, noch in absehbarer Zeit. Nicht? Solch ein Mensch, der also über Krishnas Natur und sein Erscheinen und seine Taten gehört hat, wird nach Verlassen des Körpers nicht wieder in der materiellen Welt geboren. Sozusagen, die Möglichkeit ist da, dieses Leben zu unserer letzten Geburt in der materiellen Welt zu machen. Sondern solch ein Mensch gelangt in mein ewiges Reich, O Arjuna. Nun, ich möchte heute sehr gerne über dieses transzendentale Erscheinen Krishnas und über die transzendentale Natur von Krishna ein wenig sprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns vorbereiten möchten auf den morgigen Tag, verstehen, dass wenn wir von Krishna sprechen, wir nicht damit eine Fantasiegestalt aus der indischen Literatur meinen. Wenn wir von Krishna sprechen, meinen wir auch nicht Verständnis, was sich der religiöse Geist zusammengebastelt hat durch Projektionen von menschlichen Eigenschaften auf ein göttliches Wesen. Shri Krishnas Natur ist völlig anders als irgendein Geschöpf in dieser materiellen Welt und deswegen wird er als Bhagavan bezeichnet, derjenige, der voll mit 6 Füllen ist, wie zum Beispiel alle Macht, alle Schönheit, alles Wissen und so weiter. Nun, die Sanskrit-Literatur definiert Gott auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich möchte euch vielleicht, damit wir ein bisschen ein belebtes Publikum heute haben, bitten, wie würdest du Gott definieren?
Allmächtig.
Allmächtig. Sehr christlich. Ja, omnipotent, nicht allmächtig. Gut, auch wahnsinnig abendländisch.
Allanziehend.
Das klingt schon ein wenig, ja.
Transzendental
zu den 3 Erscheinungsweisen.
Der Ursprung von allem.
Barmherzig.
Unbegrenzt.
Derjenige, der die 6 Füllen in Vollkommenheit in sich birgt. Liebenswert. Also deine Definition von Gott ist, er ist liebenswert.
Die liebenswerteste Person, ganz wichtig, ein Superlativ. Und er ist die unfehlbare Person. Was? Einfach ein Adjektiv. Also wenn beschreibe Gott, dann würdest du sagen, ja, unfehlbar. Macht keine Fehler. Das höchste Lebewesen. Der beste Freund.
Die reinste Person.
Die reinste Person. Was meinst du mit rein?
Klar, deutlich, für jeden verständlich.
Klar, deutlich, für jeden verständlich.
Das Ziel der Ziele.
Das Ziel der Ziele.
Der Ursprung der Ursprung.
Ja. Der, den wir nicht kennen. Der Grausame. So würdest du Gott beschreiben. Ewig glücklich. Jugendlich sogar. Ja.
Der Schönste.
Oh. Ja, wir kriegen ganz schön. Also, danke für eure Partizipativität, wie das immer das heißt. Ja. Der höchste Kontrollierende. Der höchste Genießende.
Voller Liebe zu all seinen Teilchen.
Würdest Gott beschreiben, ist das eine Definition. Voller Liebe zu all seinen Teilchen. Das ist mehr ein Adjektiv davon. Aber ja. In Bhagavad haben,
ja,
Gor.
Derjenige, der was unvordenklichen
Zeiten. Er ist derjenige, der seit unvordenklichen Zeiten die Wünsche aller Lebewesen erfüllt. Gut, wir haben ein paar Definitionen gesammelt. Viele geworden. Fangen wir mal weg. In den das Bhagavatam, was sozusagen als die Enzyklopädie des spirituellen Wissens angekündigt ist in dem Pantheon der vedischen Schriften, wenn man das so sagen kann, sagt, Gott ist Janmadyasya Yataha, die Ursache von allen Ursachen, und die Brahma Sanghita fügt noch hinzu, ohne selber eine Ursache zu haben. Alles geht aus ihm oder seinen Energien hervor. Krishna wurde von Arjuna, Krishnas transzendentales Wesen wurde auch von Arjuna missverstanden. Viele Missverständnisse gibt es über Krishna. Und, sehr oft ist das Missverständnis, dass Krishna einer von uns ist. Ein Mensch, ein Geschöpf dieser Welt, vielleicht ein bisschen machtvoller und ein bisschen wissender und so weiter. In den akademischen Kreisen wird man sehr wenig transzendentale Informationen über Gott finden, zum Beispiel. Krishna sagt im vierten Kanto, und das war, da offenbart sich Krishna eigentlich das erste Mal in der Bhagavad Gita, im vierten Kapitel, sagt er, dass er schon vor Millionen von Jahren das Wissen der Bhagavad Gita dem Sonnengott Vibhishan mitgeteilt hat. Als Arjuna das hört, sagt er, aber du stehst doch direkt vor mir. Hör mal, lieber Freund, bist du hier nicht ein bisschen zu anspruchsvoll in deiner Selbstbeschreibung? Nicht? Und daraufhin sagt ihm Krishna, viele Geburten haben du und ich schon genommen, viele Erscheinungen. Du hast sie alle vergessen, während ich mich an sie alle erinnern kann. Und damit deutet Krishna darauf an, dass er der gleiche geblieben ist, obwohl er unzählige Male in dieser Welt erschienen ist, mit unzähligen Inkarnationen. Krishnas Körper ist nämlich nicht unter dem, oder sein ist nicht unter dem Einfluss der Zeit, sondern er ist transzendental dazu. Das ist eines der vielen Definitionen von Krishna. Und ich möchte jetzt sehr gerne ein bisschen über die besonderen Umstände von Krishnas Erscheinen sprechen. was ich jetzt tue, ist, ich verlasse den Bereich der Philosophie und gehe einfach ins Lila, in die Pastimes, in die Spiele von Krishna ein. Um Krishnas Erscheinen zu verstehen, ist es wichtig, dass wir die Umstände, die sein Erscheinen begleiten, verstehen. Ich persönlich denke, dass dieses Verständnis von diesen Umständen sehr hilfreich für uns sein kann, denn auch wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr schwierig ist, und ich glaube, dass sich jeder Devotee immer wieder aufs Neue um ein Erscheinen Krishnas in dieser Zeit sehnt. Zur Zeit, als Krishna erschienen war, war die Welt in einem ähnlich leidvollen Zustand wie heute. Wir mögen uns an die Umstände der Welt gewöhnt haben, wie, sagen wir mal, Menschen, die in einem Ghetto geboren worden sind und sich an diese Umstände gewöhnt haben. Aber es ist eine Tatsache, dass die Umstände unserer Zeit Kali Yuga sind. Das Zeitalter des Zankes und der Missverständnisse und das Zeitalter des ausgeprägten Materialismus ist. Deswegen sagen die Vedas das eiserne Zeitalter, was auf Industrie und so weiter hinweist. So, zu dieser Zeit hatte ein machtvoller Dämon namens Kamsa die Regierung von den allen Bereichen. Er war ein Kaiser, dem viele Könige tributpflichtig waren inne. Und Kamsa hatte eine sehr, sehr interessante Vergangenheit. Es heißt, damals, als der Milchozean gekirnt wurde, ihr wisst, dieses Lila aus dem 8. Kanto des Bhagavatams, als Halbgötter und Dämonen miteinander den Ozean der Milch kirnten, da wurde Nektar produziert, und um diesen Nektar gab sich ein Riesenstreit, es gab eine Riesenschlacht darunter. Da gab es einen Dämon namens Kala Nemi, der mit Vishnu kämpfte. Vishnu erschien damals, und der damals gewaltsam getötet wurde. Das passiert meistens mit Gewalt, solche Sachen. Also kein natürlicher Tod. Als er in dieser Schlacht sein Leben verlor, ein sehr machtvoller Dämon, er ging am Ende, als das Schlachtfeld da rauchte und qualmte, und also da die da lagen, der Meister der Dämonen, Shukracharya, über das Schlachtfeld und sah, wen er von den getöteten Dämonen beleben wollte. Und er sah Kala Nemi, ein machtvoller Dämon, also richtiger, nicht? Da liegen und sprinkelte die mystische Medizin Mrityu Sanjivani über ihn. Eine Medizin, die so stark ist, dass sie Toten das Leben verleihen kann. Und Kala Nemi stand auf, schüttelte sich, sah, wie seine Wunden sich schlossen, dachte, das wird mir nicht noch einmal geschehen, dass ich im Kampfe gegen die Halbgötter, die ich vernichten will, sterbe. Und so ging er zum Berg Mandarin, trank dort Durvagras-Saft, nicht? Wurde sehr powerful, als einzige Ernährung, und meditierte für 100 himmlische Jahre. In dieser Zeit, also er trank erstmal einen Krafttrank, Durvagras, aber dann nahm er nichts mehr. In dieser Zeit wurde er so mager, dass schließlich nur noch ein Skelett von ihm übrig blieb. Und schließlich kletterten über dieses Skelett Ameisen und nachten es blitzeblank. Trotzdem wollte dieser Dämon und hatte die Kraft, nicht zu sterben, indem er die Lebenskraft ganz einfach in den Knochen hielt. Das geht, wenn man das weiß, wie das geht. So, nach einer gewissen Zeit schoss eine Flamme von mystischer Gewalt aus seinem Kopf heraus, die anfing, das Universum in eine, sagen wir mal, in große Bedrängnis zu setzen. Und Brahma erschien und sagte: Was willst du? Frage mich um eine Segnung, o Dämon, denn sonst wirst du ja nicht aufhören zu meditieren, oder? Ja, sagte der Kala Devi, ich möchte nicht den Tod finden, weder aus den Händen eines Halbgottes, noch von irgendeinem Diener Vishnus. Und so nahm dieser Dämon, dieser machtvolle Dämon, dann Geburt in der Familie eines Königs namens Ugrasena. Und er bekam den Taufnamen Kamsa. Kamsa war schon zu seiner Jugend unglaublich machtvoll und manchmal tötete er seine Spielkameraden. Es gab jetzt im Internet eine Werbung, Kinder für Spiele werden angeboten, wir entsorgen den Kadaver. Nicht diese Leute wurden, die das angeboten haben, also Kindesmissbrauch bis zum Tode, also recht schwierig darüber zu sprechen, wurden nur für anderthalb Jahre auf Bewährung bestraft. Das ist Kali Yuga, ein kleines Anzeichen dafür. Nicht Kamsa machte sowas auch. Der war nicht. Vielleicht machte er sowas nicht, also mit Kindern nicht, aber er tötete Leute, also nicht auf eine vielleicht so grausame Art und Weise. Er wurde dann ein junger Mann und sehr machtvoll. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus Kamsas Leben erzählen. Kamsa ging eins auf einen Spaziergang und er ging in einen Wald und da hatte er eine Ringarena, wo er mit machtvollen Ringern rang und sie zu Tod, also tötete in dem Kampf. Das war so. Er war also ein Dämon, nicht? Er war nicht ein, für uns, aus unserer Perspektive, nicht einwandfrei. Das war so, er übte sich im Töten. Und in dieser Zeit riss sich 80 Meilen weiter ein gefährlicher Elefant, der zu einem Blutelefant abgerichtet war, Gulvalaya Dapida, los und rannte in die Ringarena und alle flohen vor ihm. Und Kamsa nahm diesen gewaltigen Berg von Elefanten an und sagt: Komm schon, du Klumpen. Und fing dann an, mit ihm so zu kämpfen, nahm ihn dann einfach und mit seiner gewaltigen Kraft, heißt es, hob er ihn und warf ihn 80 Meilen weit in das Lager von Jarasandra. Der Elefant kam an. Jarasandra sagte: Holla! Wer den geworfen hat, den möchte ich kennenlernen, zu meinem Verbündeten machen. Und so entspann sich zwischen Jarasandra und Kamsa eine bleibende Freundschaft. Jarasandra gab Kamsa seine beiden Töchter, Asti und Pravti, zur Frau. Und Kamsa wurde dann sehr, sehr stark. Kamsa legte sich mit allen den machtvollen Zauberern der damaligen Zeit, den Mystikern an, wie zum Beispiel auch dem Keshi-Dämon, den er im Ringkampf besiegte, und er schwang sich dann auf den Keshi-Dämon herauf und lief mit ihm, peitschte ihn hin zum Mahindra-Berg, den er tausendmal aus den Fugen riss und schüttelte. Und dort in dieser Gegend saß der große Weise, eine Inkarnation Krishnas,
Parushuram. Der wurde dreimal von diesem Ungeheuer geweckt. Er kam und sagte, du Krebs von einem Erdling. So in Sanskrit beschrieben, ich weiß nicht, ob das wie es in den Deutschen gibt. Oh, wow. So unbedeutend wie ein Moskito. Heute werde ich dich, der vor Arroganz leuchtet, töten. Ich habe die arroganten Krieger 21 Mal getötet und ich glaube, du bist als nächstes geeignet, um ins Haus des Todes geschickt zu werden. Kamsa wusste sofort, das ist Parushuram. Gibt es eine Möglichkeit, nicht von dir getötet zu werden? Ja, sagte Parushuram. Siehst du diesen Bogen? Er wiegt 100.000 Varas. Also es sind viele, viele Tonnen, aber wie viel habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben? Dieser Bogen wurde mir einst von Shiva gegeben. Ich habe ihn empfangen, um damit die sündvollen Kshatriya-Dämonen zu töten. Meine Arbeit ist getan. Wenn du in der Lage bist, diesen machtvollen Bogen zu spannen, dann werde ich dich verschonen. Kamsa hatte damit gerechnet, mit der Gnade. Er sagte, nee, ich werde es tun. Er nahm den Bogen und spannte ihn 100 Mal. War wirklich sehr machtvoll. Nicht wie so ein Expander oder Impander. Und beim 100. Mal ließ er ihn einfach los. Und er krachte so stark, ein so starker Ton war da, wie eine Explosion, dass das ganze Universum erbebte und sich alle festhalten mussten, um auf keine Art und Weise Schaden zu nehmen. Es heißt, die Elefanten, die das Universum unterstützten, zitterten. Daraufhin war Parushuram zufrieden. Solch ein starker Wesen bist du. Und daraufhin sagte Kamsa noch immer bebend, ich bin kein Kshatriya, ich bin ein Dämon. Sei mit mir zufrieden, oh machtvoller Parushuram. Gut, sagte Parushuram, ich weiß, du bist gekommen, um eine Segnung von mir zu kriegen. Sei es so. Du wirst von niemandem getötet werden. Nur derjenige, der eines Tages kommt und diesen Bogen zerbricht, der wird die Ursache deines Todes sein. An was erinnert euch das? Was? Ramachandra, sagt jemand. Rama, als es gab einen, der das tatsächlich brach, diesen Bogen. Und dieser eine war in der Form eines winzig kleinen Jungen, der so eine zarte Haut hatte, sodass die Blätter auf seinem Körper, die auf ihn fielen, einen Eindruck hinterlassen ließen. Der aber für die Dämonen so machtvoll ist wie der Donnerblitz. Krishna. Als Krishna in die Stadt von Mathura ging, wusste Kamsa schon, dass wahrscheinlich sein Tod kommen würde. Bei Krishnas Erscheinen hatte er nämlich gesagt, Nun ist mein grausamer Tod geboren. Und hatte ab da psychologische Albträume, die wahrscheinlich auch Freude unter ausgelegt hätte. Er träumte zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit, anyways, ich will euch das ersparen, ihr würdet schlecht träumen, wenn ich es euch sagen würde. Krishna war diese Person, die als Brahmatura ging, sofort in die Arena ging, der Bogen lag da, bewacht von einer Armee, und Krishna ging einfach durch, keiner Widerstand. Er nahm den Bogen spielerisch in die Hand, nahm ihn, zog ihn und zog ihn, muss ich wohl erweitert haben, zerbrach den Bogen, sodass auf diese Art und Weise Kamsa wusste, Parushuramas Voraussage wird erfüllt werden. So, das zur kleinen Vorgeschichte. Kamsa lebte in der Furcht vor Krishna. Und sein ganzes Leben hindurch wusste er, es gibt nur ein Wesen, was meine Umtriebe und Untriebe beseitigen kann. Und er lebte nur auf diesen Moment hin, zu versuchen, wenn Krishna erscheinen würde, ihn zu töten. Wir wissen aus dem Krishna-Buch, dass er, als Krishna erschien, Kamsa hatte eine Schwester namens Devaki. Und Devaki wurde an dem Tag ihrer Hochzeit von Kamsa, dem Bruder, zu dem neuen Gemahl, Vasudev, gefahren. Das war, ist in Indien so üblich, dass wenn die Schwester das Haus verlässt, um in das Haus des Ehemanns zu gehen, dann sollte der Bruder sie geleiten, damit es der Schwester nicht so schwer ums Herz wird, ihr Zuhause zu verlassen und sie nicht so viel weint und so viel Trennung vom Zuhause. Aber es ist sehr schwer, das Zuhause zu wechseln, wenn man zuneigungsvolle Eltern hat und zuneigungsvolle Geschwister. Deswegen kommen alle vom Hause der Tochter die da, oder der Braut mit, um sie zu geleiten. Und Kamsa nahm den Zügel in die Hand, tolles Ereignis, er war der Bruder der Braut und es war eine wunderschöne Atmosphäre, er hatte sich fein gemacht und hatte sich von seiner besten Gesinnung gezogen, also ihm wuchsen da nicht gleich Zähne so bei der Hochzeit, er konnte sich beherrschen und war also in guter, eigentlich guter Stimmung, relativ gesehen. Plötzlich hörte er eine unverkörperte Stimme vom Himmel, die sagte, Kapsaduna, du führst deine Schwester ins Haus ihres Mannes. Weißt du nicht, dass der achte Sohn deiner Schwester dich töten wird? Damit hörte die Stimme auf. Kamsa war erschüttert. Schaute sich um, um noch einmal sicherzustellen, dass es tatsächlich eine Akashvani war, eine Botschaft aus dem Unmanifestierten, die so eine Prophezeiung, die unfehlbar war. Und dann wusste er, dann nahm er seine Schwester bei den Haaren und war darauf, sie zu enthaupten. Er war rücksichtslos. Vasudev, ihr Ehemann, fiel ihn aber in den Haaren hinein und sagte, nein, töte sie nicht. Es ist ja nicht diese Frau, die deine Schwester ist, die dich töten wird, sondern nur der Sohn. Ich werde dir versprechen mit meinem Kshatriya-Ehrenwort, dass jeder Sohn von uns dir vorgelegt wird, sodass du ihn töten kannst. Und Kamsa wusste das Ehrenwort von Vasudev zu schätzen und dachte sich, ich habe ein Baby, das schaffe ich allemal, also kein Problem. Und tötete dann auch in der Reihenfolge die 6 ersten Söhne von von seiner Schwester Devaki und ihrem Manne Vasudev. Stellt euch das einmal vor,
Wir haben hier zwei schwangere Mütter, die ein bisschen abgelenkt sind durch die Hitze im Raum. Stellt euch das mal vor, die Kinder, die ihr gebärt, zu einem Dämon zu geben, der sie tötet. Was für ein Leid. Was für ein Trauma. Devaki hatte dieses Trauma. Sie wurde eingesperrt von ihrem Bruder, in eisernen Ketten gelegt und gebar dann doch diese Söhne. Und der Kampf erwartete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er brachte sie zu irgendeinem Zeitpunkt alle um und erwartete der 7. Und dann kommt der 8. Und so der 7. Sohn war eine teilweise Inkarnation Krishnas, der ältere Bruder von Krishna, nämlich Balaram. Der erschien im Leibe von Devaki und sie wurde strahlend wie die Sonne. Dann jedoch verschwand er auf mysteriöse Weise aus dem Leibe Devakis und kam in den Leib Rohinis. Es war also nach modernen Aussagen eine Embryoverpflanzung. Das gibt es schon, Herr Dr. Sultan. Ja, das gibt es. Es war aber eine mystische Embryoverpflanzung, weil es da keinen Chirurgen gab oder ich weiß nicht, wer das macht, keinen Gynäkologen oder so. Nicht, einfach durch die Energie des Herrn Yogamaya wurde diese Verpflanzung vorgenommen. Das hatte einen besonderen Sinn, den ich gleich erwähnen würde. Und dann schließlich in einer Nacht, die eigentlich eine mondlose Nacht wäre, eine Neumondnacht, sagt man, erschien Krishna im Leibe Devaki. Der Mond ließ sich dieses Ereignis nicht nehmen und obwohl es außerplanmäßig war, erschien er in seiner vollen Schönheit. In dem Augenblick, als Krishna erschien, erst aus dem Geiste, er kam, wie man so schön sagt, es war eine unbefleckte Empfängnis, wenn man dieses Wort mal kurz aus der christlichen Sprachgebrauch entleihen darf. Vasudev erschien nämlich erst im Geiste Vasudevs und ging dann wie die Strahlen der Sonne, die den Mond übergehen, so ging er von dem Geiste Vasudevs in den Geiste Devakis und von da in ihren Leib. Das war die Pfängste. Und da hielt er sich dann auf für einige Zeit. Und Devaki wurde leuchtend wie die Sonne zu diesem Zeitpunkt. Obwohl Kamsa so ein Dämon war, nahm er keine Embryotötung oder Abtreibung vor. Das tat er nicht. Also die Internetsachen wahrscheinlich dann auch nicht. Das sind Kali Yuga Specials. Nicht, er nahm keine Abtreibung vor, das wird extra gesagt, weil das war jenseits aller Vorstellung von Grausamkeit. Also das konnte man einem nicht einfallen in dem Zeitalter. Nicht? Und er wartete deswegen jeden Tag, bis Krishna erscheinen würde. Krishna erschien dann in einer Nacht, es wird sehr schön beschrieben, das ist ein Nektar, und er erschien zuerst in seiner zweihändigen Form, nein, falsch, er erschien zuerst in seiner Vishnu-Form, einer vierhändigen Vishnu-Form, so erschien er vor Devaki. Und Vasudev und Devaki priesen ihn sofort. Devaki, oh mein Herr, wenn Kamsa dich so findet, wir können dich nicht verstecken auf diese Art und Weise. Bitte nehme eine kleine Form an. Wir wollen dich verstecken. Dich darf er nicht kriegen. Krishna lächelte und wurde zu einer kleinen Form. In dem Augenblick lösten sich plötzlich die Ketten von Vasudev. Die Tore gingen auf, die Wächter schliefen ein und Vasudev nahm den kleinen Krishna aus dem Gefängnis in Mathura und ging
hin zur Yamuna. In dieser Zeit toste die Yamuna und stürmte. Ein unglaubliches Naturschauspiel war da. Aber als sie sah, dass Vasudev mit Krishna kam, wurde sie sehr ekstatisch und machte eine Furt frei. Mit hohen Wellen waren diese Furt links und rechts umgürtet und Vasudev trug Krishna über die Yamuna. Ein kleiner Fuchs erschien auch noch, der den Weg andeutete und immer guckte, Vasudev, komm, komm, hier geht's längs, nicht durch die Furt gehen. Und dann brachte Vasudev Krishna zu seinem Freund Nanda, dessen Frau Yashoda gerade eine Geburt gemacht hatte, also gerade gebärt hatte, sagt man. Yashoda schlief, weil sie so erschöpft war von den Schmerzen der Anstrengung der Geburt. Und so tauschte Vasudev mit weinender Miene seinen Sohn aus gegen die Tochter, die Yashoda geboren hatte, und kehrte mit der Tochter zurück. Denn er dachte sich, wenn Kamsa sieht, dass es eine Tochter ist, wird er die nicht töten. Mein Krishna wird leben. Als er zum Tor zurückkam, des Gefängnisses, war es immer noch offen. Er ging durch das Tor, schließlich schloss sich mysteriöserweise hinter ihm. Schlüpfte in die, legte das kleine Töchterchen vor Devaki und sagte, das wird uns sein Sohn behüten. Dann ging er in seine Ketten, die schlossen sich auch wieder. Und dann schrie die Kleine. Oder so ähnlich. Nicht ganz so. Franco weiß auch zwischen den Kleinen. Nicht ganz so. Kamsa hatte die ganze Zeit gewartet. Und der Wächter ging zu ihm, du hast richtig gehört, tu jetzt, was das Blut dir sagt. Und Kamsa stürzte sich in den Gefängnis. Wo ist das Kind? Nein, sagte die Waki, es ist ein Mädel. Die Prophezeiung war, du wirst durch einen, du wirst durch Krishna getötet. Es ist kein Krishna, hat nicht geklappt. Verschone dieses Mädchen. Zeig her, sagte Kamsa, riss ihr das aus der Hand. Und dann mit einer Gebärde, die nur ein Dämon lag, die ich auch hier nicht beschreibe, damit keine Fehlgeburten zustande kommen, schmiss er dieses Mädchen auf den harten Gefängnisboden, um es zu töten. Doch bevor das Mädchen den Boden berührte, offenbarte sie eine vielarmige Form als Yogamaya und sagte, Kamsaduna, du wirst mich niemals töten können. Sie ritt auf einen Tiger, der guckte, du Narr, die Ursache deines Todes ist bereits an einem anderen Ort geboren worden. Und verschwand. Kamsa konnte das fast nicht ertragen. Aber er überlebte das. Und so schickte er dann Wächter aus, um alle Neugeborenen zu töten. Alle Neugeborenen, die in der Gegend waren, um zu verhindern, dass die Ursache seines Todes ihn, also er wollte die schon töten, diese Ursache. Gut. Damit habe ich ein wenig von Krishna Lila erzählt. Morgen werden wir vielleicht mehr hören. Wenn nicht in der Morgenvorlesung, ich weiß nicht, was uns die Krishna Chaitanya Prabhu predigen wird morgen, dann doch in der Krishna Smaranam, darüber werden wir mehr über Krishna hören. Aber hier möchte ich nur so viel sagen. Dieses Erscheinen Krishnas hat eine tiefe Bewandtnis. Es ist nicht zufällig, dass 6 Söhne getötet wurden. Es ist nicht zufällig, dass ein siebter erschien vor Krishnas Erscheinen. Hört bitte, wie Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur das für uns erklärt. Er sagt, Devaki repräsentiert Bhakti, in deren Schoß Krishna erscheint. Bevor jedoch Krishna im Schoße Devakis erscheint, oder bevor Krishna im Herzen eines Devotis erscheint, müssen die sechs Feinde getötet werden. Was fällt euch ein zu den Feinden? Florian. Lust, Zorn, Gier, Zweifel, sagt einer. Ja, Neid. Was noch? Stolz. Ja, wir könnten viele jetzt nennen. Illusion und Verrücktheit. Es gibt also sechs klassische. Karma, Lust, Neigung. Was gibt es für mich zu genießen? Ob es nun Körper sind oder Ansehen oder Position, da macht die Karma keinen Unterschied. Wenn die Karma nicht zufriedengestellt wird, dann wird es zu Zorn. Wenn man seine lustvollen Wünsche nicht zufriedengestellt hat, dann wird es zu Zorn, wie es in vielen modernen Ehen der Fall ist, nicht? Wo die Leute zornig aufeinander werden. Wenn die lustvollen Neigungen zufriedengestellt werden, was ganz selten ist, dann transformieren sie sich in Gier um. Das heißt, man will immer mehr. Dann führt das zur Illusion, zur Neid auf anderen, von dem man meint, die haben mehr als man selber hat an Genuss, und schließlich zur Verrücktheit. Das sind die sechs Feinde der bedingten Seele. So, bevor sich Krishna im Herzen unserer Hingabe will, manifestiert, Devotees, jung und alt, müssen die sechs Feinde getötet werden. Durch wen? Oder durch was? Durch Kamsa. Kamsa ist auch für den Devoti auf dem spirituellen Weg, kann transformiert werden und wichtig werden. Es ist die Sorge vom materiellen Dasein. Die Furcht vom materiellen Dasein. Srila Prabhupada hat uns einmal gesagt, euer einziger Fehler, damit meinte er uns, ist, dass ihr nicht genügend Sorge habt vom materiellen Dasein. Das ist ein bisschen unvorsichtig. Manchmal. Man spielt mit dem Feuer. Play with fire. Ja, so ein bisschen will ich mal im Land des Kompromisses leben. Ist ja auch eine wichtige Landschaft auf der Landkarte meiner Psychologie. Wer sich sagt, ich möchte einfach nicht mehr materielles Dasein führen. Heute hatte ich einen Gast gehabt, der mir gesagt hat, im Vertrauen, ich habe es gepeilt. Das war ein Hamburger Ausdruck. Gepeilt heißt, ich habe es also ausfindig gemacht. Das materielle Dasein ist nicht lebenswert. Diese Entschlossenheit ist sehr wichtig und kann als einzige diese Lust, Gier und Neid und Illusion beseitigen. Dann, als diese Feinde beseitigt waren, kam noch jemand anderes, Balaram, und machte, wie soll ich mich ausdrücken, den Mutterschoß Devakis bewohnbar für Krishna. Das Balaram repräsentiert den spirituellen Meister, der uns hilft, unser Herz umzugestalten in einen Wohnort für Krishna. Das ist also die tiefe Bedeutung, die Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dem Erscheinen Krishnas gibt und die wir finden können im 10. Kanto des Srimad Bhagavatas in einer Erläuterung von Srila Prabhupada. Sehr geheimnisvoll und sehr tief. Und ich hoffe, dass ich möchte nochmal für diejenigen, die eher unzufrieden werden, wenn es so viel verzweigt und kompliziert wird, werden noch das nochmal zusammenfassen. Devaki repräsentiert Bhakti, in der Krishna erscheint, im Schoße der Bhakti erscheint Krishna, und das ist dann möglich, wenn ein Devotee sich entschlossen vom materiellen Leben abwendet und auch und auf diese Weise die sechs Feinde des materiellen Daseins überwindet. Ich möchte euch allen viel Kraft bitten, also wünschen, sagt man nicht bitten, viel spirituelle Kraft bitten und vor allen Dingen einen höheren spirituellen Geschmack, so dass wir uns alle sagen wir mal abwenden können von auch noch den Übrigbleibseln, den Spuren des materiellen Daseins und Krishna in unserem Herzen Geburt nimmt, also erscheinen kann. Wir alle haben äußerlich gesehen dem materiellen Dasein entsagt. Zumindest einigen Aspekten davon. Ich denke, dass nicht alle Gäste hier sagen wir mal, alle Aspekte der Bhakti-Yoga-Disziplin oder Regulierung angenommen haben, aber viele haben zum Beispiel auch, selbst von unseren Gästen sind Vegetarier und so weiter. Ich glaube, dass nur jemand kommt, der dem materiellen Dasein mit einer gewissen Distanz begegnet. Nur der kommt, hat Interesse überhaupt zu einem Tempel zu kommen, ohne die Feldforscher, die hinter Büschen mit Ferngläsern sitzen, sorgfältig getarnt und bloß nicht mitmachen und von da dann schauen. Aber auch die werden ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern schon ein gutes Fundament von Spiritualität haben. Nun, doch obwohl wir äußerlich dem materiellen Leben entsagt haben, müssen wir uns darum kümmern, ob wir es feinstofflich auch getan haben. Ob wir den feinen Aspekten entsagt haben. Schaut mal zum Beispiel, wenn ihr so eine Kerosinlampe in einem Raum habt und sie dann rausnimmt, ist die Lampe, die Ursache für diesen Kerosingeruch, nicht mehr da im Raum. Aber der feine Geruch hängt noch immer in der Luft. So ist es auch bei einem Devotee, der wohl äußerlich dem materiellen Leben entsagt. In seinem Herzen ist noch immer eine Restspur. Das Grobe ist nicht mehr da, nicht? Aber das Feine, die Wünsche, die Erinnerungen danach sind noch da. Wenn wir also wollen, dass Krishna in unserem Herzen sich manifestiert, müssen wir auch diese feinstoffliche Manifestation von Lust, Zorn, Neid, Gier und Illusion überwinden. Und da kann uns zweierlei helfen. Die gesunde Analyse des materiellen Daseins, dass wir sagen, nein, danke, Maya. Maya, nein, danke. Das wäre doch ein tolles Motto für ein T-Shirt. Die jungen Leute tragen doch so gerne T-Shirts heute. Nicht? Maya, nein, danke. Nicht wie rauchen, nein, danke. Und der zweite sehr wichtige Punkt ist, der in dem Text der Bhagavad Gita ist, wer das transzendentale Erscheinen von transzendentale Natur von meinem Erscheinen versteht, wird nicht wieder geboren nehmen. Also zu Deutsch gesagt, Wissen über Krishnas anziehende Natur, das kann uns auch helfen. Und dieses Wissen werden wir morgen bestimmt kultivieren. Morgen ist ein ganzer Krishna-zentrierter Tag, nicht? Dass wir dann diese Kunst lernen können. Loslösung zur Mitte hin. Hare Krishna. Gut, dann bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Hoffentlich habe ich nicht zu lange erzählt. Bin so reingekommen. Das Krishna Lila. Ich dachte, es ist ganz gut, dass wir ein bisschen hören über diese Dinge, um uns dann auch zu freuen und auch den Tag morgen richtig zu nutzen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Florian.
Ja, das hat nicht direkt mit dem Lila zu tun, aber dem, was du davor gesagt hast, heute ist es von der Art, dass man, bevor man jetzt eine Ausbildung machen soll, im Grundsätzlichen, wenn man mit dem Fahrstuhl, was du vorhin gesagt hast, was das ist, denn für Nutzen, wenn wir Rentier melden lernen, wenn wir eher auf dem Atlantik wollen.
Es heißt in der ISKCON oft, dass man eine Ausbildung zu Ende bringen sollte. Aber was für einen Nutzen hat es, wenn wir unsere Rentier-Melkkunst nicht im eigentlichen Leben anwenden können? Also wenn wir dies, was wir lernen, nicht im eigentlichen Leben. Nun, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, hat mir Prabhupada gesagt, bitte mach deine Schulausbildung zu Ende. Und das waren harte Worte für einen konsequenten Kritiker der modernen Gesellschaft. Und also härter ging es nicht für mich. Ich hatte an einem bestimmten Punkt schon durch politische Überzeugung das abgeschlossen. Ich dachte, das ist einfach nur ein Betrügerverein, diese westliche Gesellschaft. Da mache ich nicht mit. Das ist gegen mein Ehrgefühl einfach. Und trotzdem bat mich Srila Prabhupada, das zu tun, und ich bin dann auch noch zur Schule gegangen. Prabhupadas Logik war, dass wenn wir sind eine Bewegung im Westen, eine Predigerbewegung, und wenn wir nicht sagen, wenn die Votis einfach nicht ihre Schulausbildung zu Ende bringen, dann wird ein so schlechter Ruf entstehen. Das ist der Verbreitung von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung hinderlich ist. Deswegen sollten alle Devotis ihre Schulpflicht absolvieren. Ich weiß nicht, wenn man in Deutschland ist man mit dem 9. Jahr fertig, oder? 10. Jahr vielleicht. 9. Jahr fertig. Das ist ganz wichtig. Jetzt, was darüber hinausgeht, über das 10. Jahr, das sind individuelle Fälle, wo man sehen muss, was die Natur des Einzelnen ist. Wir haben in unserer Bewegung Erfahrung gemacht, dass viele junge Leute sich mit unglaublichem Enthusiasmus dem spirituellen Pfad anschließen, Florian, und dann später und denken, ich werde niemals heiraten. Das haben meine Eltern getan, aber das tue ich nicht. Und wir haben gemerkt, dass das nicht, dass es nur wenige Mönche und Nonnen gibt, einfach von der Veranlagung her. Und dann ergibt sich für viele natürlich, wenn sie heiraten, die Frage, wie sie ihr täglich Brot verdienen. Nicht? Denn wenn man eine Familie gründet, kann man nicht mehr im Tempel leben, weil wo sollen die Kinder denn spielen? Und man braucht einen Raum, zumindest einen, für die Frau und die ganzen Dinge, die sich im Grihastha Ashram so ansammeln nach und nach. Und also die man auch braucht, ich will das nicht, so weiter. Und da ist dann die Frage, die man sehr genau überlegen will, ob man nicht noch eine Ausbildung zu Ende macht, um dann zu arbeiten. Das ist die Überlegung, aus der heraus den Devotis jetzt im Allgemeinen empfohlen wird, ihre Ausbildung zu Ende zu machen. Jetzt weiß ich, dass du kontrovers im Kommen diskutiert wirst. Nicht? Ich möchte deine persönliche Situation nicht hier machen. Ich kann dir gerne eine persönliche Meinung sagen, aber die zu deiner Situation, wenn dich das interessiert. Aber das ist etwas Privates. Ich glaube nicht, dass du dein Privatleben so in der Öffentlichkeit diskutiert werden haben möchtest. Daher sind du. Die Furcht vom materiellen Dasein repräsentiert Kamsa. Aber wir haben Angst vor Kamsa. Hoffentlich. Also Kamsa hat alle in Schrecken versetzt. Er selber nicht, aber alle vor ihm. Krishna, wo sind die Krishna, die wohl die fragen? Hier ist eine.
Weiß ich ja nicht, aber wie ist es möglich, dass das Ganze in dieser Familie Geburt genommen hat?
Wie ist es möglich, dass Kamsa in Ugrasenas Familie Geburt genommen hat? Ja. Es hängt alles mit dem Krishna-Lila zusammen. Durch Krishnas transzendentalen Plan sind alle Strategen, die nötig waren für dieses Lila, alle Mitspieler, in strategisch gut posierten Rollen geboren worden. Morgen werde ich ein Lila erzählen, was noch nicht so bekannt ist, wo Ja, es ist eine Reise aus dem Universum heraus. Unglaublich mystisch. Unbedingt anhören. Und da gehen nämlich die Bewohner des Universums durch einen Weg, den sonst nur die Yogis nehmen können, aus dem Universum heraus und fragen Krishna um einen Rat, wie sie mit der Situation auf der Erde fertig werden können. Und Krishna sagte, ich werde erscheinen. Erscheint ihr bitte auch. Sagt genau, wo wer erscheinen wird. Müsst ihr unbedingt hören. Also das braucht aber 15 Minuten bis 20, wenn man es gut erzählen will. Es sind so viele Devotees, es ist so eine nice Situation, hier zu sitzen. Ich könnte nur da sitzen, mich alle angucken. Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde hier sagen, dass wir jetzt 7:07 haben. Es ist gut, wenn wir hier aufhören, damit es nicht zu spät wird und wir morgen schon bei der Arktik-Zeremonie morgens früh vielleicht möglichst da sein können. Oder nicht so müde sind, wenn es morgen um 12 Uhr der Höhepunkt kommt. Wir werden dann den Programmpunkt, ich dachte, nach der Vorlesung das Programm bekannt zu geben, der Morgenvorlesung, denn dann sind meistens alle da. Und das seid ihr. Wir werden aber auch das aushängen. Ich möchte noch eine ganz, ganz wichtige Bemerkung machen. Dieses Jamashtami Festival ist eigentlich das erste Jamashtami Festival auf Goloka Dham, unserem hiesigen Projekt. Viele der deutschen Devotees feiern Jamashtami in ihren Heimattempeln, was ich sehr gut finde. In München, in Köln wird gefeiert, überall. Köln weiß ich nicht genau, sagt mir jedenfalls zwei Devotees, aber vielleicht weiß ich jetzt nicht genau, ob sie das so richtig ausgedrückt haben. Aber in Köln, überall wird es gefeiert und auch hier. Der Grund, weswegen wir es hier so feiern, ist, dass wir Gäste erwarten und uns um Gäste auch kümmern möchten. Ich möchte euch alle ganz herzlich bitten, wenn ihr unsere Gäste seht, und ihr seid ja auch die meisten von euch Gäste, aber auch die Projektbewohner hier, ich möchte euch bitten, dafür zu sorgen, dass alle Gäste sich wohlfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Krishnas Erscheinungstag müssen wir so gestalten, dass unsere Gäste einfach vor Freude und Glückseligkeit also sehr bereichert werden in ihrem spirituellen Leben. Bitte lasst uns das mehr beherzigen, als wir es vielleicht auf der Farm haben tun können, wo wir so viele Devotees waren, also sagen wir mal in Tempel lebenden Devotees, dass man da einfach gar nicht mehr atmen konnte und meistens nur sich selber hat in Sicherheit bringen können für die Erde und sagen wir mal. Das ist eine andere Situation. Wir sollten unbedingt diese Gäste, die wir empfangen werden und schon empfangen haben, wir haben ja viele Gäste aus der Schweiz, haben wir also richtig, wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Gäste kommen werden und so viele von euch kommen werden. Bitte sorgt dafür alle, dass die sich sehr wohl fühlen, dass die gut versorgt werden. Sie sind die Gäste von Radha Madan Mohan, nicht unsere Gäste. Und ich glaube, dass Radha Madan Mohan es sehr gerne sehen, wenn wir uns gut um die kümmern. Das ist unsere Vaishnava-Kultur, nicht zu nehmen, sondern zu geben. Und die sollten wir wirklich gut führen. Und ein anderer Tipp ist, wenn ihr das Festival richtig genießen wollt, sprecht über spirituelle Dinge miteinander. Feiert Krishnas Erscheinen, Krishnas Geburtstag. Es ist ein Fest, soll es feiern. Hare Krishna. Sri Krishna Jamashtami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hare Gaur. Hare Krishna Sachidananda Maharaj ki jai.